Ja, meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, Jochen, hast du eigentlich irgendwie so einen witzigen Einstieg heute wieder? Machen. Und dazu muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen, das ist ein Videoclip. Wir haben die verheiratet und euch die Kenntnis, dass es manche Punkte in der Ehe gibt, wo da kracht sind oder irgendwie. Immer so, immer wieder am gleichen Punkt und man kommt da nicht so richtig weiter. Und wir haben da eine so eine Geschichte, meine Frau ist ja wieder schwanger, Gott sei es gedankt. Und ihr Kreislauf ist einfach ein bisschen schwächer und nachts, wenn sie aufsteht, dann sackt der Kreislauf zusammen und dann kann sie das schlecht aufstehen. Und ganz besonders dann, wenn die Kinder nachts schreien, dann muss sie möglichst schnell ran, dass der andere nicht wach wird und so. Also haben wir uns geeinigt, dass ich das nachts übernehme, ist ja logisch, als Familienvater und ich mache es auch gern. Und dann habe ich gesagt, jederzeit, ich bin dabei, ich stehe auf. Ja, aber es klappt irgendwie nicht so. Meine Frau, die, also ich wache da nachts auf und sie ist ärgerlich über mich und sagt, Jochen, die Kinder schreien, so, also sinngemäß, ja. Und dann ärgere ich mich, dass sie da so genervt reagiert, wo ich doch so liebevoller Mann und Vater bin und aufstehen möchte. Und dann sagt sie, ich versuche ewig dich wach zu machen und du stehst einfach nicht auf. Dann sage ich, nee, ich bin lieb, ich bin nur deswegen gereizt, weil du so aggressiv mit mir umgehst. Ja. Und es geht immer wieder so, gell, und immer wieder sprechen wir drüber. Und ich sage, ich bin grundsätzlich bereit und naja. Und dann habe ich jetzt vorgestern habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir eine Videokamera, wir nehmen das einfach mal nachts auf. Und dann haben wir die Wahrheit. Ja. Naja, und dann haben wir die Videokamera heute mitgebracht und wir gucken uns den Videoclip jetzt an, wie das wirklich bei uns abläuft und ihr werdet euch das besser verstehen. Ja. Und damit es nachts nicht so schwierig wird, wir haben so einen Kerzenständer an der Wand hängen und da habe ich die Videokamera schon reingeklemmt, dass meine Frau so nachts nur so kurz aufstehen muss, ohne ihren Kreislauf zu belasten und dann das aufnehmen kann. Ja. Nach dem Videoclip dürfen die 10- bis 13-Jährigen rausgehen. Ihr müsst es auch schon wissen, was in der Ehe auf euch zukommen kann. Und der Markus macht mit euch dann anschließend Programm. Und dann macht man das Licht ganz aus, weil es ist natürlich dunkel bei uns nachts. Und schaut mal einfach zu. Tatsächlich nicht so reagiert. Die Kinder haben nicht richtig geschrien. Wahrscheinlich war das einfach nicht ganz korrekt, die Aufnahme, vermute ich mal. Okay, also das war so die Szene und ich glaube jetzt meiner Frau ein Stück weit mehr, dass ich nachts nicht richtig ansprechbar bin. So, die Teens dürfen jetzt alle rausgehen. Wir haben gar nicht so arg viele hier. Das Thema ist ja heute Gottes anders. Wir haben vor 2 Wochen eine Bewerbung bei uns in der Praxis auf den Tisch bekommen. Da hat sich eine Dame beworben und die wollte halbtags als Zahntechnikerin oder Zahnarzthelferin arbeiten und hat so eine klassische Bewerbung reingereicht mit Bild rechts oben dran und so eine schöne Mappe und Lebenslauf und was er schon gemacht hat und so ein Zeugnis vom Arbeitgeber, dem vorherigen und alle Eigenschaften, so was er kann und was Gutes stand da so drin. Und das ist auch der Sinn von so einer Bewerbung, dass man sich möglichst positiv und gut darstellt, damit der dich anstellen sollte, dass der weiß, okay, den kann ich gebrauchen. Also die Eigenschaften müssen offen darlegen und dann kann man entscheiden, den nehme ich oder den nehme ich nicht oder den lade ich zum Vorstellungsgespräch ein oder nicht. Das kennt ihr alle mit diesen Bewerbungen. der Haken an diesen Bewerbungen ist der, zum einen, dass da kann zwar viel drinstehen, aber ob das wirklich so ist, das weiß man ja auch nicht so richtig. Ja? Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist bei so einer Bewerbung, wenn die abgeschickt wird, dass es eventuell so ist, dass der die Bewerbung kriegt, also in dem Fall wir, überhaupt niemand braucht. Also war die ganze Auflistung von diesen positiven Eigenschaften eigentlich umsonst, weil wir gerade derzeit keinen Mitarbeiter brauchen. Und so ist es manchmal auch mit Menschen. Wir haben jetzt ja diese Serie gemacht hier, wie ist Gott? Wir haben die verschiedenen Eigenschaften von Gott aufgelistet, wie Gott ist. Er ist treu, er ist gerecht, er ist heilig, er ist souverän, er ist kreativ. Und ganz, ganz viele positive Eigenschaften. Und du könntest denken, er ist ja super. Gott hat so viele tolle Eigenschaften. Und dann gibt es Leute, denen ist es einfach total egal, weil sie einfach gerade insgesamt zufrieden sind in ihrem Leben und einfach kein Bedürfnis haben nach Gott. Also es hilft nichts, über diese Eigenschaften und ihre Bescheid zu wissen, wenn da kein inneres Bedürfnis da ist. Ja? Wir haben jetzt, ich habe so ein bisschen kreativ geworden hier zum Einstieg in die Predigt und habe mal unsere Predigtreihe so kreativ dargestellt. Die erste Folie bitte. Jochen war kreativ, ja. Also unheimlich animiert und so, also dass ihr euch das ein bisschen bereitsetzen könnt. Also nach all diesen Predigtreihen, die wir jetzt, oder nach der Predigtreihe, die wir gehört haben, von den verschiedenen Eigenschaften Gottes, bleibt vielleicht gar nicht arg viel übrig, außer dass wir denken, Gott ist irgendwie anders, wir können immer nicht so richtig greifen. Wir haben Informationen gesammelt, die vielleicht hilfreich waren, um Gott ein bisschen besser zu verstehen, aber es bleibt vielleicht alles noch oben im Kopf oben und rutscht nicht so runter ins Herz. Und damit wir so realisieren, dass Gott anders ist, also dass er uns in unserem Leben was zu geben hat, dass er wichtig ist in unserem Leben, muss es geschehen, dass das, was wir im Kopf haben, was als Wissen da ist, das muss unser Herz rutschen, das muss eine eigene Erfahrung werden. Ja? Und eine eigene Erfahrung macht man nicht dadurch, dass man eine Predigt anhört, sondern man muss selber machen. Und das kann ich euch nicht abnehmen. Wir machen jetzt Folgendes, wir hören von der Jolle seine Begebenheiten, auch aus dem, ja, ganz aus dieser Woche, die sie mit Gott erlebt hat. Und dann wird man einen Mann aus der Bibel so ein bisschen begleiten, den Elia, was er mit Gott erlebt hat. Und dann versuchen wir das Ganze so zu übertragen, was heißt es für dich, was heißt es für dein eigenes Leben und wie kann das Ganze praktisch werden.
Da sind noch. So, hallo. Ja, zwei Begebenheiten. Ich habe zwei Nachhilfeschüler, beziehungsweise habe jetzt zwei. Der eine, das geht ein bisschen über Nachhilfe hinaus, kommt öfter und erzählt mir, wie schlecht es ihm geht oder ja, was er gerade erlebt hat und ist ziemlich niedergeschlagen oft. Und ja, so war das eben da auch. Und ja, für ihn Weltuntergangsstimmung in der Schule ist ziemlich heftig, die ärgern ihn gescheit. Vor der Schule wird auf ihn gewartet, dann wird verprügelt und er möchte die Schule wechseln und ist alles total heftig und jetzt ist auch noch irgendwie so eine Tintenpatrone geplatzt und das war er aber nicht und ach ja, und ja gut, dann habe ich zu ihm gesagt irgendwann so, du weißt so, ich glaube, ich würde dir ja gerne helfen, aber ich kann es glaube ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, du könntest mir aber helfen, dass ich die Schule wechseln kann und so, sage ich, naja, ist auch nicht immer die beste Lösung wegzurennen und dann habe ich gesagt, du, ich habe da was viel Besseres, weißt du was, ich bete einfach für dich und ich bitte Gott einfach, dass er dir da hilft, weil ich kann das nicht und du kannst das auch nicht und weißt du, es bringt jetzt auch nicht viel, wenn ich da jetzt irgendeinen Lehrer anrufe oder hingehe, weil Kinder können einfach hart sein und naja, hoffnungslose Situation einfach. Und dann habe ich gesagt, ich bete für dich und dann schauen wir mal. Und ja, das war dann ganz, ganz cool. So, ich habe echt richtig für den gebetet, auch ganz konkret eben mit dem Tinte und so weiter, dass er eben Gott mit seiner Gerechtigkeit reinkommt. Und am nächsten Tag kommt er zu mir, dann setzt sich gegenüber von mir hin und mit so einem Grinsen, so einem bestimmten. Und dann sagt er, du, das hat ja schon aufgehört. Sagt er, die ärgern mich nicht mehr. Und das mit der Tinte, das hat sich auch geklärt, weil ich war das nämlich nicht. Und der hat es nämlich jetzt zugegeben, das war. Und das finde ich so cool, dass Gott einfach ganz konkret bei ihm eingegriffen hat. So. Also er hat Jesus noch nicht als seinen Herrn angenommen oder so, aber hat einfach ganz klar gezeigt, dass er da, wo wir mit Menschenverstand immer weiterkommen, da macht er einfach was und das ist irgendwie cool. Ja, und das war schon beim zweiten Menschenverstand. Mein jetzt neuer Nachhilfeschüler, der braucht Nachhilfe in Mathe. Und ich habe gesagt, über Mathe, 6. Klasse Realschule, das kriege ich vielleicht gerade noch hin. Zumal ich seine Mutter kenne, habe ich gesagt, ja, ich mache das, ne? Und Mich dann so ein bisschen hinterfragt hat, was das denn so konkret ist, habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Ich hatte da schon zugesagt, ne, muss man das so sagen. Und habe irgendwie gedacht, so toll, das kann ich glaube ich nicht. So, was mache ich jetzt? Jetzt komme ich aus der Situation nicht mehr raus. Also habe ich echt zum Herrn geschrien, dass er mir da einfach hilft, ja, und dass er da einfach für mich irgendwie eintritt und dass er irgendwie macht, dass ich das verstehen kann und dem das dann auch noch erklären kann irgendwie. Also erstmal muss ich ja wissen, wie es geht, aber keine Ahnung. Ich habe einmal, in der Bibel gibt es eine Stelle, da steht, wenn wir vor Gericht stehen oder so, dann sollen wir uns keine Sorgen machen, was wir sagen, weil der Heilige Geist wird das einfach durch uns wirken und der wird einfach sagen, was wir dann eben sagen sollen. Und dann habe ich so zu Gott gesagt, also die Stelle eingefallen ist so, und ich muss jetzt da auch für mich eintreten irgendwie, weil sonst haben wir echt ein Problem so. Und ja, er kam, er machte sein Mathebuch auf und ich bekam einen Schock. Ich kann es tatsächlich nicht. Ganz toll, und ich habe da noch nachgeschlagen, so was das Elemente sind und überhaupt diese ganze Kurzschrift. Also das sah für mich irgendwie aus wie ein grauer Himmel, so keine Ahnung. Und dann habe ich im Stillen so zu Gott geschrien und gesagt, Gott, bitte mach da irgendwas, du musst jetzt irgendwas tun, ich stehe da wie doof. Also so geht das hier nicht. Und dann auf einmal, als wenn so ein grau nebliger Himmel irgendwie aufbricht, kommt da Sonne rein und echt, als wenn die Tür in meinem Kopf aufgeht, ich habe auf einmal angefangen, das zu verstehen. Und also ich selber, ich habe das auch nie in der Schule gehabt, war davon abgesehen. Ich bin umgezogen, habe den Stoff da verpasst, genau den ich jetzt mit dem machen sollte. Und auf einmal war das alles logisch, nachvollziehbar für mich, und ich habe das begriffen. Und ich konnte es ihm dann sogar nachher erklären. Ich meine, jetzt finde ich es ziemlich einfach und ich finde es ziemlich blöd, dass ich das überhaupt nicht irgendwie vorher gekonnt habe und so, aber das ist echt krass. Und also sowas habe ich selber jetzt mit Gott, ich habe schon viel mit Gott erlebt, aber das habe ich auch noch nicht erlebt, dass Gott da einfach in meinem Kopf was macht, so krass, dass ich auf einmal alles verstehen kann und ihm dann auch mal erklären kann. Und also da hat er richtig krass gewirkt. Preis den Herrn.
Danke, Jörn. Das ist so ganz alltägliche Erfahrung mit Gott. Und das ist echt erstaunlich, was Gott einfach macht im Leben von Menschen, die sich da nach ihm ausstrecken. Der Mann, von dem ich euch so ein bisschen erzählen möchte, ist Elia. Elia ist ein Mann Gottes. Ein Mann Gottes ist einer, der in sehr engen Verhältnissen mit Gott lebt. Er spricht mit Gott und Gott spricht mit ihm. Und er macht das, was Gott ihm sagt. Und deswegen hat er oftmals einen sehr unbequemen Job. Er ist ein Prophet. Und in der damaligen Zeit, wo Elia gelebt hat, da war Ahab König über Israel. Und Ahab war erstmal so ein ganz normaler König, wie halt irgendwie ein Regierungschef. Und dann ist in der Zeit aber Folgendes passiert. Der Ahab hat eine Frau geheiratet. Erste Folie bitte. Und da heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, dass er Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baals, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera, das ist auch so eine Göttin, und Ahab fuhr fort, den Herrn, dem Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und Elia sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Das heißt so viel wie, ein Regierungschef heiratet eine Frau aus einem anderen Land, mit einer anderen Kultur, vor allem mit einer anderen Religion, und übernimmt diese Religion von dieser Frau. Und nicht nur das, dass sie die Religion übernimmt, sondern er verbietet die eigene Religion im Land, und die diese Religion vertreten, die Priester, die werden verfolgt und ermordet. So war es damals bei Ahab. Um es ein bisschen praktisch zu machen, das wäre so wie heute, wenn einer unserer Bundeskanzler, also jetzt nicht Schröder, sondern halt der Kanzler des Landes, wenn der eine hinduistische, muslimische oder buddhistische Frau heiratet, und nicht genug, dass dann Tempel und was weiß ich was alles gebaut werden, sondern die Kirchen werden dicht gemacht und die Priester waren dann alle und die Pfarrer waren dann alle im Knast und werden umgebracht vielleicht sogar. Und das gefällt Gott logischerweise nicht. Und Ahab als ein Mann Gottes, der weiß das natürlich, dass es nicht in Ordnung ist, was da passiert, und er geht zu diesem Ahab hin. Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, er geht hin zu diesem Ahab und sagt, es wird nicht mehr regnen in diesem Land, das ist der Zorn Gottes. Es wird Konsequenzen haben, dass du als Herrscher hier Unrecht tust. Und dann geht er wieder, der Elia. Jetzt, man kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist, ja, aber es ist wirklich so, es fängt an, auf, also es regnet nicht mehr. Und es kommt eine große Dürre in das Land und die kriegen ein echtes Problem. Und der Elia wird gesucht, man findet ihn nicht. Und schließlich geht es dem Land so richtig dreckig und elend. Und Gott spricht zu Ahab zu Elia, und Elia soll sich diesem Ahab wieder zeigen. Und in der Zwischenzeit, das habe ich jetzt noch vergessen einzuschieben, musste Gott ja diesen Elia verstecken. Er sagt also zu ihm, das ist die nächste Folie, wo er hingehen soll, und da heißt: Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm: Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kritt, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen: Aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Kritt, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Das ist jetzt einfach zu verstehen. Die Raben haben den versorgt. Und wie eigentlich bei jeder Bibelstelle, kann man so mit drei Fragen an so eine Bibelstelle rangehen. Die erste ist die: Was steht da eigentlich? Das ist in dem Fall relativ einfach. Nämlich, da haben Raben Essen gebracht. Also so richtige Vögel haben Essen gebracht. Die zweite Frage, die man sich stellen kann: Ja, was bedeutet es eigentlich, wenn Vögel Essen einem Menschen bringen? Das bedeutet, dass es ein Wunder ist. Weil das machen Raben von sich aus nicht. Also offensichtlich hat Gott da ein ganz konkretes Wunder getan, und der Elia hat Gott auf wundersame Art und Weise erlebt. Und die dritte Frage ist: Was heißt es für mich persönlich, wenn da ein Gott ist, der Wunder tun kann? Bei dem Elia jetzt mal. Ja? Okay, und so wird also Elia versorgt in dieser Zeit, und dann kommt es dazu, dass Gott Elia den Auftrag gibt, er soll diesen Ahab wieder zeigen. Und er zeigt sich ihm, und die treffen sich, das ist die nächste Folie, und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Also der Ahab denkt jetzt, dass der Elia schuld war, weil der ja diese Prophetie ausgesprochen hat. Er aber sagte: Nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir in den Berg Karmel, und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter alle Söhne Israels umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Es ist auch relativ eindeutig, dass der Elia dem Ahab die Schuld zuweist. Du bist das eigentliche Problem. Du verhandelst gottlos, und deswegen hat das ganze Land drunter zu leiden. Und jetzt, um dieser ganzen Situation Ende zu bereiten, möchte ich, dass diese ganzen Priester und Propheten von diesem anderen Götzen und König, dass die in diesen Berg kommen. Und der Ahab als König von Israel, der hatte nicht arg viele Möglichkeiten, das Land hat nicht eine richtig schwierige Phase, der sagt dazu und sagt: Okay, so soll es sein. Also er kommt der Aufforderung Elias nach, und diese ganze versammelte fremde Religion, die ganzen Führer von dieser Religion, treffen sich auf dem Berg Karmel. Nächste Folie. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben, als Prophet des Herrn. Aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zu schneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer dran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer dran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Klar? Also dieses im Westen immer diese Duellsituation, ja, der Bessere soll gewinnen irgendwie. Und das ist relativ dramatisch eigentlich. Da wird also ein Opfer jetzt zubereitet, zwei Stiere, und man darf kein Feuer dranlegen. Und jetzt soll einmal dieser Götze Baal oder der wahre Gott, die sollen dieses Opfertier zum Brennen bringen, also diesen Holzhaufen. Also es wird ganz konkret mit dem Wunder gerechnet. Und wenn das Wunder bei dem geschieht, dann ist das der wahrhaft wundersame Gott. Und wenn es bei dem anderen geschieht, dann ist der wundersame Gott. Einfach, dass es offensichtlich mal ist, wer jetzt wirklich recht hat. Das ist der eine Punkt von dieser Bibelstelle. Und der andere Punkt ist der ganz oben steht am Anfang. Als Elia das Volk fragt, wieso hinkt ihr auf beiden Seiten? Und er meint damit, dass das Volk, das sind ja Israeliten, die kennen ja Gott. Und die wissen, dass jetzt hier dieser Götze Baal angebetet wird. Und die machen da offensichtlich mit. Sie glauben weiter an Gott, aber sie haben da halt noch diesen Baal. Sicher ist sicher. So ein bisschen zweigleisig fahren. Die Stelle ist wieder relativ klar. Was sagt die Stelle aus? Was bedeutet es? Das bedeutet, dass die Menschen Kompromisse gemacht haben. Sie haben nicht konsequent gelebt. Sie haben Sachen in ihrem Leben zugelassen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Oder haben die eine Sache nicht mal so richtig ernst genommen. Und die dritte Frage zum Text immer so, was heißt das jetzt für dich persönlich in deinem Leben? Gibt es Sachen, wo du weißt, so ist Gott und so möchte es Gott, aber du machst es nicht so, wie Gott es möchte. Du machst dir Sorgen über die Zukunft. Da kann man jetzt ja Gott fragen und Gott bitten. Eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist die, Horoskope aufzuschlagen. Oder irgendwie andere Wege einzuschlagen, um diese Ungewissheit in den Griff zu kriegen. Und es gibt Leute, ich erlebe das immer wieder, wenn sie mir erzählen, da sind sie ganz froh, dass es immer so ist. Und dann sagen sie, toi, toi, toi. Ja, so klopfen aufs Holz. So, und die meinen tatsächlich, dass es irgendwie wichtig ist, dass man es aufs Holz klopft, damit da irgendwie was geschieht. Oder die Geschichte mit den schwarzen Katzen. Und diese ganze Aberglaube, ihr kennt es ja. Die werden ja groß damit. Und dann fragt diese Elia, das Volk, und wir sind das Volk. Sagt, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Das eine machte und das andere machte. Ihr müsst doch eine Entscheidung treffen. Ihr könnt doch nicht so und so leben. Und jetzt, im Unterschied zu damals, hat das Volk jetzt Gelegenheit, bei einem Duell dabei zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir es jetzt ähnlich machen würden hier, dass würden Würzburgen so eine Annonce machen und sagen, alle Angehörigen aller anderen Religionen sollen sich treffen. Und dann schauen wir, welcher Gott der wahrhafte Gott ist. Da würden die Leute strömen. Von überall her würden die kommen. Das wollten die sehen. Und Fernsehübertragung wird es auch geben. Logisch, klar. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Entschuldigung, jetzt habe ich die eine Folie, die habe ich nicht gebracht. Also die Baalspriester, die fangen an, dann um diesen Stier da rumzutanzen und die schreien und johlen und flehen also ihren Gott an, dass da was geschieht. Ich lese das gerade mal vor, das habt ihr jetzt nicht auf Folie. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag. Da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken. Oder er ist austreten gegangen. Also von morgens bis mittags, ja. Oder er ist auf der Reise, gleich schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Aber die haben ernsthaft an diesen Baal angerufen. Ich war vor Jahren in Indonesien auf Bali und habe dabei so einem religiösen Ereignis mitgemacht. Und da sind die Priester rumgelaufen im Kreis um irgend so eine Figur und haben sich mit Messern den Bauch aufgeritzt, in Trance, und das Blut ist runtergeflossen. Das ist top aktuell, was da hier geschrieben steht. Brandheiß. So wird es in anderen Religionen und Kulturen gemacht. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei bis zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Nichts ist geschehen, gar nichts. Dieser Baal hat sich nicht gezeigt. Und dann Elia, dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt vier Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Man ist ja richtig töricht, gell? Also wenn du möchtest, dass Gott das Holz anzündet, dann tu doch nicht Wasser drauf. Also man macht Feuer mit Wasser aus, aber man gießt mit Feuer drauf vom Anmachen. Das wird etwas schwieriger, ja. Und tut es zum zweiten Mal und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Also richtig viel Wasser. Es gab ja nicht viel Wasser, aber das wenige Wasser, was sie hatten, haben sie genommen, um es mal so richtig schwer zu machen. Und da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte es mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass der Herr der wahre Gott ist und dass es selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Und da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und das kann ich nachvollziehen. Und es wird wahrscheinlich meistens von uns auch so gehen, wenn wir sowas sehen würden, dann würden wir an diesen Gott glauben. Und dann wären wir wirklich begeistert, weil wir sehen, dass er ein wundersamer Gott ist, der Kraft hat, Macht hat. Wir Menschen sind ein eigentümliches Volk. Wir wollen große Dinge sehen. Wir wollen beeindruckt werden. Als Jesus damals am Kreuz hing und er ist mit dem Anspruch aufgetreten, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein, und die Leute haben es ja schon so halb geglaubt, weil er hat ja Wunder getan. Er hat Tote auferweckt, er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat eine unheimliche Weisheit gepredigt, er hat Liebe gehabt für die Verachtetsten der damaligen Zeit, für die Prostituierten. Er konnte nur Gott sein oder Gott mit ihm. Und dann hing er dann am Kreuz und das Volk hat sich gedacht, das kann nicht sein, dass ein Gott am Kreuz hängt. Wenn er Gottes Sohn ist, dann soll er sich doch befreien, dann soll er sich doch helfen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, und es wäre für Jesus leichtes gewesen, da einfach runterzusteigen. Das ist ja Gott, Gottes Sohn. Und wenn er es gemacht hätte, ja, er wäre vom Kreuz da irgendwie runtergeschwebt und die Wunden an seinen Arme und Füßen hätten sich verschlossen und irgendwie ein Licht hätte noch aufgeleuchtet und es hätte gedonnert, dann wäre das Volk hingefallen und hätte ihn angebetet als den Sohn des lebendigen Gottes. Aber Gott hat es anders gemacht. Gott ist anders. Er will uns nicht beeindrucken durch Riesenwunder, dass wir erstarren und dann sagen, oh ja, er ist Gott. Gott ist anders. Und das Volk Israel, die dabei waren, die das erlebt haben, wie Gott wundersam eingegriffen hat und das Feuer fallen lassen hat und dieses feuchte Opfertier da verbrannt hat, die haben danach weitergemacht und haben die Ritual geopfert und gedient. Das hat keine bleibende Veränderung hervorgerufen. Und Gott hat es auch nicht gemacht, damit das Volk endlich sieht, also wirklich Gott ist. Gott hat es gemacht, um einfach zu sagen, hier ist Schluss mit der Anbetung von falschen Götzen. Und jetzt könnte man sich so vorstellen, als ich das erste Mal in der Bibel gelesen habe, die Stelle, da war ich total beeindruckt von dem, was Elia mit Gott erlebt. Und das wünsche ich mir manchmal auch, dass Gott einfach so eingreift in Diskussionen mit den Nachbarn über Evolution, Schöpfung. Oder Gott, wie kann Gott sowas zulassen? Oder überhaupt einfach so Fragen, so Diskussionen um die Existenz Gottes. Da wünsche ich mir manchmal, dass Gott jetzt einfach irgendwie was macht, ja, damit die Leute wissen, dass es ihn gibt. Und er macht es meistens nicht. Ja, meistens macht das anders. Aber ich wünsche mir so. Und ich vermute, ihr seid gar nicht arg viel anders wie ich. Wir wollen das oftmals so haben. Und dann hat dieser Elia, also jetzt mal menschlich gesehen, einen Riesenerfolg gehabt, ja. Es war offenkundig, dass er Gott ist und dass da 450 falsche Propheten rumtanzen, die das Volk verführen. Und da hat er den Auftrag gegeben, dass diesen falschen Propheten da Garaus gemacht wird, die sind abgeschlachtet worden. Das ist ein bisschen grausam, das ist ja Altes Testament. Und damit war erstmal die Priester von diesem Baal, die waren erstmal weg. Und, naja, die Situation war erstmal so geklärt, ja. Und der Ahab, der König von Israel, der steht so ein bisschen erstaunt da, wahrscheinlich, erschüttert, ja. Und dann sagt Elia zu ihm, das wird jetzt regnen. Und dann tatsächlich am Horizont hinten kommen Wolken und es kommt ein Regen ohne Ende. Die Dürre ist zu Ende, Gott greift ein, er hat seinen zornfreien Lauf gelassen und es regnet wieder. Und dann heißt es in der Bibel, dass der Ahab wieder zurück nach Jezreel, da wo er gewohnt hat, geht. Und in Jezreel, da sitzt seine Frau Isabel, die diesen ganzen Baalskult da ans Tageslicht gebracht oder halt so reingebracht hat. Und diese Isabel, könnt ihr euch vorstellen, die sagt ja dann nicht, Mensch, ich habe mich echt getäuscht. Also Gott scheint echt Gott zu sein. Der Elias ist ein feiner Kerl, dass der mir die Augen geöffnet hat. Nee, die ist total sauer, dass ihre Propheten umgebracht worden sind von diesem Licht, von diesem Propheten, von diesem Elia. Und dann lässt sie den Elia ausrichten, ich werde dich töten, du wirst morgen tot sein. Was du mit meinen Propheten gemacht hast, sinngemäß, ja, das soll dir morgen auch geschehen. Rache. Ein Leben gegen 54 Leben. Und der Elia, der Gott erlebt hat, wie er Feuer vom Himmel fallen lassen kann, der hätte ja jetzt auf der einen Seite sagen können, Herr, noch ein Strahl Feuer auf die Isabel, dann ist gut. Das ist ja ziemlich entspannt und relaxed, weil Elia hat ja gewusst, dass Gott Wunder tun kann, dass Elia wundersam eingreifen kann und er hätte jetzt eigentlich auch total relaxed sein können, war er aber gar nicht. Die Bibel berichtet was ganz anderes. Da heißt dann, die nächste Folie, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben, ein paar Verse weiter, da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Der Mann ist verzweifelt, der hat selber Todesangst, er hat den Wunsch zu sterben. Er hat keine Kraft mehr, den Realitäten des Lebens sowieso sich entgegenzustellen. Die ganze Glaubenserfahrung, die er gemacht hat, scheint wie dahingeronnen zu sein. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, also wenn ich dann so Gott wäre, dann würde ich sagen, Mensch, Elia, sag mal hier, ich bin Gott, hast du nicht mitgekriegt, was da vorgestern passiert ist? Und dann heißt es im Text, dass Engel gekommen sind und den Elia gestärkt haben. Er wird wieder versorgt, übernatürlich. Und die geben ihm zu essen und zu trinken, dass er Kraft hat. Und dann wandert dieser Elia, gestärkt durch die Speise, die Gott ihm gegeben hat, 40 Tage und Nächte am Stück, ohne zwischendurch zu essen, wandert er an den Berg Horeb. Der Berg Horeb ist der Berg, wo Gott zu Mose gesprochen hat. Ja? Und dann wandert der Elia hin und das Wort des Herrn geschieht zu ihm. Und dann fragt Gott ihn, das ist die nächste Folie, glaube ich, ja. Genau. Was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Jetzt könnt ihr sagen, ja gut, ist Gott so uninformiert, dass er nicht weiß, was da passiert ist? Also wenn Gott Fragen stellt, dann fragt er nicht, weil er es nicht weiß, sondern er fragt eigentlich eher, um uns was klar zu machen. Und er möchte dem Elia hier was klar machen. Elia, in was für einem Zustand bist du hier? Warum bist du so verzweifelt? Und dann antwortet Elia, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie nach, auch mir das Leben zu nehmen. Also Deutsch, er jammert ohne Ende. Und wie das so oft im Leben ist, wenn wir jammern, und wir alle kennen das, wir jammern mal in Phasen unseres Lebens, wo es nicht so gut geht, dann jammern wir, und wenn wir jammern und uns beklagen und bemitleiden, selbst Mitleid, dann sehen wir die Realität auch nicht mehr so ganz korrekt, wie sie wirklich ist. Wir sehen schwarz. Man könnte es dann so ein bisschen depressiv nennen oder richtig depressiv. Mit Depression. Wir sehen nicht mehr, was Realität ist. Wir sehen die Welt eingefärbt. Mit unseren negativen Augen. Und Elia, der sagt hier an dieser Stelle, ich allein bin übrig geblieben. Und zwei Kapitel weiter heißt in der Bibel, ihm ist berichtet worden, dass 100 gläubige Israeliten in Höhlen versteckt worden sind. Also, er weiß es, er hat es gewusst und trotzdem jammert er vor Gott, ich allein bin übrig geblieben. Das ist eine Verzerrung also der Wahrnehmung von der Realität, die Psychologen haben da irgendwie einen Ausdruck für. Ja, auf jeden Fall, er sieht es halt nicht so, wie es wirklich ist. Und dann sagt Gott zu ihm, er soll, und die nächste Folie machen wir gleich, oder ist noch die eine, warte mal. Genau, die gleiche. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer, der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel. Und wieder so eine Machtdemonstration Gottes. Der stellt sich da so hin und dann erlebt er die Gewalten der Natur. Aber Gott war da nicht selber drin, aber er hat die Gewalten gesehen. Und dann hört er dieses leise Wehen, eine leise Stimme. Und dann begreift er Elia etwas. Das ist eine schwierige Bibelstelle. Die verstehe ich nicht hundertprozentig. Aber was ich verstehe, ist, dass Gott dem Elia sagen möchte, ich bin immer noch Gott. Auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn deine Probleme dich zu erdrücken erscheinen, ich bin immer noch Gott. Uns entscheidend ist nicht dieses Donnern und diese Wunder und dieses Erdbeben und der Wind und das Feuer, das entscheidend ist dieses leise Wehen. Dieses leise Säuseln, wenn Gott ganz leise zu uns spricht. Und wir hören Gott in der Regel nicht, wenn es laut ist, wenn die Wogen hochschlagen, sondern Gott spricht in der Regel leise. Er ist ein sanfter Gott. Und da spricht er zu diesem Elia. Und was mich so begeistert an Gott, er macht dem Elia keine Vorwürfe. Er sagt nicht, du Kleingläubiger. Sondern er nimmt den Elia, wie er ist. Er sagt ihm, ich bin nach wie vor Gott. Und auch wenn du die Hosen gestrichen voll hast, es geht weiter. Und dann gibt Gott dem Elia drei Aufträge. Er sagt, geh zu Hazael und salbe ihn zum König von Aram. Und geh zu Jehu und salbe ihn zum König von Israel. Und geh zu Elisa und salbe ihn zu deinem Nachfolger. Elia scheint am Ende zu sein, aber er kriegt von Gott noch den Auftrag, zwei Könige zu salben, die später eingesetzt worden sind. Ein prophetischer Akt war das, wenn ein Prophet zu jemandem gegangen ist und ihn gesalbt hat mit Öl, dann war das ein Zeichen, dass Gott diesen Menschen zum Führer von einem Volk haben möchte. Also zwei Könige, einmal von einem feindlichen Land und einmal von Israel selber, werden durch ihn gesalbt. Und dann noch ein Nachfolger von Elia, der Elisa. Und dann sagt Gott am Ende von dieser Episode, nachdem Gott ihm den Auftrag gegeben hat, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Da spricht jetzt Gott zu Elia. Das waren nicht mal die 100, von denen Elia gewusst hat, die noch übrig geblieben sind, sondern Gott hat 7000 Leute übrig gelassen. Also nochmal, um das klar zu machen, dass die Warnung, die Elia gehabt hat, einfach total falsch war. Gott hat im Hintergrund, ohne dass er es mitgekriegt hat, einfach Leute übrig gelassen. Elia war nicht alleine, obwohl er es gedacht hat, er wäre alleine. Und was ich daraus ziehe aus dieser Stelle, was bedeutet das? Das bedeutet, dass unabhängig davon, wie es in deinem Leben geht, wie es dir gerade geht, wie groß die Probleme in deinem Leben sind, dass Gott in der Situation drin ist. Und dass Gott den Anfang gesehen hat und Gott sieht auch das Ende. Und es geht, nach dem vermeintlichen Ende geht es weiter. Gott hat Geschichte geschrieben, er hat die Welt angefangen und er wird die Welt wieder beenden. Und wir sind wie so, bis durch einen Zeitabschnitt auf dieser Erde dürfen wir hier sein. Und egal was mit uns passiert, egal wie groß die Probleme sind, Gott schreibt die Geschichte weiter. Es wird immer weitergehen, solange bis Gott diese Geschichte ein Ende setzt. Und egal, ob wir das ganze Bild sehen. Gott sieht das ganze Bild. In Jesaja 55, da heißt es, das ist die übernächste Folie. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, dass es meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das hat Gott damals durch den Propheten Jesaja sagen lassen, dass seine Wege anders sind als unsere Wege und dass seine Gedanken anders sind als unsere Gedanken. Und was wir so gern machen als Menschen, also mir geht's so und euch geht's wahrscheinlich auch so, dass wenn irgendein Problem da ist, dann denke ich, Gott müsste jetzt so und so handeln. Er müsste das Problem jetzt so lösen und dann wäre es gut. Und ich mache mir Vorstellungen über mein Leben, wie mein Leben sein sollte. Meine Frau ist jetzt schwanger und wir beten und wir wünschen, dass wir ein gesundes Kind kriegen. Wir wissen es aber nicht. Und ich kann auch nicht behaupten, dass es Gottes Wille ist, dass wir, auch wenn wir mehr Kinder kriegen sollten, dass die alle gesund sind. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es und wir beten drum. Und ich wünsche, dass ich gesund bleibe und dass ich meinem Job nachgehen kann die nächsten Jahre. Aber ich weiß nicht, ob das Gottes Weg mit mir ist. Und wir sind verheiratet und wir führen insgesamt eine gute Ehe mit ein paar Querelen, die so da sind. Ja. Und ich hoffe, dass wir bis ans Lebensende treu zusammenstehen und dass keiner frühzeitig durch einen Unfall oder durch eine schwere Krankheit rausgerissen wird. Aber ich weiß es nicht. Ich kann drum beten, aber ich weiß es nicht. Und so haben wir doch alle in unserem Leben. Wir haben Wünsche und wir haben Gebete und wir wünschen, dass Gott unser Leben so macht, dass es gut wird für uns. Und das ist total verständlich. Aber es ist nicht immer so, das ist mal. Wenn wir unsere Verwandtschaft schauen, Freunde, da passiert Elend und Leid. Und Gott sagt, meine Wege sind anders als eure Wege. Und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und der Elia hat es wahrscheinlich auch gedacht, er hat Gott nicht verstanden. Und Gottes Wege sind höher. So, ihr habt jetzt ein Stück weit das Leben von dem Elia, so eine wichtige Passage mitbekommen. Und vielleicht den einen oder anderen Querpass zu eurem eigenen Leben geschlagen. Gott ist anders. Also all die verschiedenen Eigenschaften, die wir in den letzten Wochen durchgemacht haben. Eifersüchtig, treu, souverän, kreativ, heilig und alles andere. Und jetzt auch noch anders. Und das ist ein Wissen, wir hören das so und wir sagen, ja, oh, stimmt, ist okay. Und jetzt die große Frage, wie rutscht dieses Ding, was wir im Kopf haben, dieses Wissen über Gott, wie wird das zu einer Erfahrung? Wie kann das zu deiner persönlichen Erfahrung werden? Dass du Gott erfährst als den lebendigen Gott. Und das ganz praktisch machen. Gott ist ein praktischer Gott. Also, nächste Folie. Okay, es kommt ein drittes Kind. Wir haben ein Auto, da passen zwei Kindersitze hinten rein. Und ein dritter passt nicht rein. Das war früher anders. Du konntest mit vier Kindern hinten fahren. Ist heute verboten irgendwie. Aus Sicherheitsgründen und industriellen Gründen. Umsatz hält die Kindersitze. Auf jeden Fall brauchst du jetzt ein neues Auto. Wir brauchen ein neues Auto. Wir machen uns seit ein paar Monaten Gedanken, was für ein Auto wir uns kaufen. Und jetzt ist ein Projekt. Also wir wissen im Kopf, wir wollen ein Auto haben und es soll ein ordentliches Auto sein. Und dann haben wir natürlich dann im Internet geguckt. Im Internet kann man bei mobile.de oder autoscout24.de kann man nachschauen, wo es da Autos gibt. Und wir haben rumgeschaut. Wir sind und Augen offen gehalten bei Autohändlern. Das war der erste Schritt. Suchen, hinfahren, wo ein Auto gestanden ist und anschauen. Völlig unverbindlich, einfach nur mal gucken, ob es dir gefällt und Preis und überhaupt und so. Ja. Und so war es dann auch, wir haben dann ein Auto gesehen, da war kein Preis dran, das ist ganz frisch angeliefert worden bei dem Händler. Und dann habe ich, ja, das ist aber eigentlich so der Typ, den wir haben wollten, so, dann ja, gucken mal. Und dann habe ich die Handynummer aufgeschrieben, die dran stand bei dem Autohändler und habe den dann am Montag angerufen und ein paar Fragen gestellt, konkret zum Preis, PS und so weiter und so fort. Und er konnte nicht viel sagen, weil irgendwie die Papiere nicht da waren, aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall hat das, was ich da gehört habe, gedacht, naja, der Preis ist attraktiv und so und müssen wir uns näher anschauen. Ja, also mein Interesse war geweckt. Ich habe meine Frau angerufen, wir sind nach der Arbeit am Montag direkt hingefahren und haben uns den Wagen angeschaut. Okay, und dann sind wir in Phase 3 eingetreten. Ja, das habt ihr alle auch schon gemacht, so wenn man ein Auto kauft, dann musst du Probe fahren, ja. Und wir hatten einen Wagen gefahren mit weniger PS und einen mit mehr PS und dann haben wir den Probe gefahren und haben so das Fahrgefühl des Innen also angeschaut, ob das alles funktioniert. Und wir sind unserer Entscheidung ein Stückchen näher gekommen. Und nach der Probefahrt musste mit dem Verkäufer irgendwas sagen. Sage irgendwie, ja, wir überlegen es nochmal ein, zwei, drei Tage. Aber wir hatten eine Woche zuvor die Erfahrung gemacht, dass wir mit unseren beiden kleinen Kindern 2 Stunden von Würzburg nach Bad Marienberg fahren, um so ein Auto anzuschauen. Und als wir dort waren, just als wir dort waren, war ein anderes Sender und hat den Wagen 10 Minuten vor uns weggekauft. Einfach so. Dann haben wir zu dem Verkäufer gesagt, das ist aber nicht nett, wir haben hier vorher noch angerufen, den Wagen zu haben. Wir haben gesagt, ja, das tut mir ganz leid, das passiert ganz selten, dass da 2 Interessenten gleichzeitig da sind, tut mir echt leid. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sitzen mit 2 kleinen Kindern hier und tut ihm leid, irgendwie 50 Euro haben wir gekriegt, naja, als kleine Entschädigung. Sind wir anschließend nach McDonald's essen gegangen. So. Okay, aber das war, und deswegen haben wir gewusst, es hilft manchmal nicht einfach nochmal ein paar Nächte drüber zu schlafen, sondern du musst schnell Entscheidungen treffen. Und dann haben wir also direkt gesagt, wie viel Anzahlung wollen sie haben, ohne die Papiere gesehen zu haben und so weiter und so fort. Und haben 300 Euro, die hatte ich im Geldbeutel, habe ich nicht immer so viel, aber die hatte ich da, weil wir wussten, dass wir hingehen, und haben gleich eine Anzahlung gemacht, und damit ist im Prinzip der Kaufvertrag gültig geworden. Sodass wir jetzt seit Montag im Prinzip Besitzer von unserem Auto sind. Ja? Und jetzt können wir das Auto kennenlernen. Jetzt können wir es richtig kennenlernen. Nicht vorher. Wir haben uns eine Probefahrt gemacht, haben die Papiere jetzt angeschaut, aber jetzt können wir es kennenlernen. So, relativ einleuchtend, kann jeder nachvollziehen. Nächste Folie. So, wie sollen wir das auf Gott übertragen? Suchen, hingehen und anhören. Völlig unverbindlich. Das geschieht zum Beispiel in dem Würzburger Kino im Cinemax in Saal 7. Da ist so das Bedürfnis danach, irgendwie mehr über diesen Gott zu erfahren einfach. Weil man weiß, es muss da was geben. Du glaubst vielleicht sogar, dass es diesen Gott gibt, aber du hast Vorstellungen von Gott. Geprägt durch deine Kindheit, durch deine Eltern, durch Religionsunterricht. Und diese Vorstellung oder Kirche, das ist so ein Bild, so ein Ding in deinem Kopf drin, seit Kindheit an. Und dieses Ding prägt dich und dieses Ding hält dich eventuell davon ab, diesen Gott näher kennenzulernen. Oder hat dich bisher davon abgehalten. Viele gehen auch gar nicht mal in die Kirche, weil sie irgendwie enttäuscht zu lernen. So kann Gott nicht sein. Und jetzt kommst du hin und hörst dir das unverbindlich an, was hier über Gott gesagt wird. Und dann kann es sein, und so sollte es sein, dass die Eigenschaften, was du über Gott hörst, dass es dein Bild, deine Vorstellung von Gott verändert. Dass Gott anders ist, als wie du es in deinem Kopf hast. Und das ist ein guter Prozess. Und dann kommt vielleicht die nächste Stufe, dass du sagst, jetzt habe ich so allgemein gehört, aber was heißt das für mich persönlich? Und du möchtest dann irgendwie mit jemandem sprechen, du möchtest eine Frage stellen. Oder fragst zu Hause jemanden oder schreibst auf unserer Homepage da so eine Frage in das Forum rein. Du willst konkret wissen, ob das mit diesem Gott für dich vielleicht was ist. Phase 2. Immer noch alles unverbindlich. Aber du möchtest dir ein konkreteres Bild machen. Du erahnst, dass Gott eine Sache ist, die wichtig ist in deinem Leben. Du bist in diese Phase von dieser, was ich am Anfang gesagt habe, diese Bewerbung. Es ist nicht so, dass du sagst, interessiert mich überhaupt nicht, ja, sondern du hast ein Interesse. Und du möchtest einfach weiterkommen. Und du stellst die Fragen und du stellst fest, Gott ist wirklich anders. Er ist anders, als wie du es bisher gedacht hast. Und dein Interesse bleibt wach. Es wird sogar vielleicht noch ein Stück weit größer. Und dann kommt die dritte Phase, das war Probefahren. Probefahren, wie geht es mit Gott? Probefahren heißt ganz konkret Erfahrung mit Gott sammeln. Zum Beispiel in einer Mini-Church. Mini-Church, das sind so kleine Gruppen, die wir bei uns haben. Wir treffen uns als Gemeinde in so kleinen Gruppen, wo wir Fragen loswerden, in der Bibel lesen und so schwierige Passagen einfach durchgehen. Wir beten. Das, was Jolle vorhin erzählt hat, da werden Anliegen gesagt, man betet für einen anderen. Da wird es so ganz konkret und praktisch. Und bei der Probefahrt, da wird es überprüft, ob das so ist, was da behauptet wird, was in der Bibel behauptet wird. Wir haben vorhin den Vers gelesen in Jesaja 55, und da sagt Gott, so wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott ist absolut treu und sein Wort ist unveränderlich. Vor 1000 Jahren, heute und noch in 1000 Jahren. Und dann kannst du ganz konkret an Gott rantreten und sagen, du hast in deinem Wort gesagt, wer mich finden möchte, von dem lasse ich mich finden. Und ich möchte dich finden. Lass mich dich finden. Und Gott wird sich finden lassen, weil er treu ist und sein Wort das ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat. Und er hat sein Wort, die Bibel, geschrieben, damit wir ihn kennenlernen können. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, die Bibel zu lesen und über die Bibel zu sprechen. Und das ist ganz konkret, das Überprüfen, das ist Probefahren. Und wenn du in dieser Phase erlebst, das stimmt, ich habe eine Erfahrung gemacht, Gott ist wirklich verlässlich. Ich bin in der Situation weitergekommen, Licht ist in mein Leben reingekommen. Dann kann es sein, dass du an den Punkt kommst, wo der Kaufvertrag ansteht. Jetzt musst du mit Gott nicht irgendwie das schriftlich festmachen oder so. Sondern ein Kaufvertrag ist einfach, du sagst, ja, ich treffe eine Entscheidung für diesen Gott. Ich habe satt in meinem Leben zu hinken auf beiden Seiten, rechts und links. Ich mache jetzt ganze Sache mit Gott. Und selbst bei so einem Autokauf, mein Auto kann man wieder verkaufen und selbst wenn es einen Unfall hat oder einen Schaden hat, dann hast du ein bisschen Verlust gemacht. Aber gekauft ist gekauft. Und bei Gott, eine Entscheidung für Gott, ist eine einmalige Angelegenheit. Das ist ähnlich wie in der Ehe. Ich hätte das gleiche Beispiel auch mit der Ehe machen können. Kennenlernen, Probe fahren, also sich austauschen. Ja. Das ist mal Thema für einen anderen Gottesdienst. Sex vor der Ehe. Natürlich nein. Aber ich will euch nicht verunsichern hier. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du Ja sagen musst. Oder du musst die Frage stellen. Also der Mann fragt die Frau, in der Regel, ja, willst du meine Frau werden? Und dann ist das raus und der Mann ist außen vor. Und jetzt darf die Frau sich überlegen, will ich diesen Mann wirklich heiraten? Will ich von dem Kinder haben? Und auch wenn er alt wird und graue Haare kriegt oder weniger, oder seine Form sich verändert, muskulöser und so, ja. Und da ist so eine Unsicherheit und es ist nicht ganz einfach, so eine Entscheidung zu treffen, so eine große Entscheidung. Und so ähnlich ist es mit Gott. Gott hat uns bereits gefragt. Er hat gesagt, willst du mein Kind werden? Ich habe alles getan, dass du in Kontakt zu mir kommen kannst, weil ich Gott bin. Und du bist zwar ein Sünder, aber mein Sohn Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und deswegen können wir alle zu Gott kommen. So wie wir sind, wir müssen unser Leben in erster Ordnung bringen. Wir können zuerst zu Gott kommen. Und Gott hat das Angebot gemacht. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich möchte jetzt diese Geschichte festmachen mit Gott. Ich möchte diesen Vertrag mit Gott einfach mal verbindlich machen. Und das kannst du allein für dich machen. Das kannst du mit jemandem machen, wenn du mit ihm betest. Heute, nach dem Gottesdienst. Du kannst auf der Fahrt nach Hause im Auto das machen. Du kannst in die Kirche gehen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wo du das machst. Aber wichtig ist, dass dieser Punkt kommt. Und wenn dieser Punkt gekommen ist, wenn du diesen Vertrag mit Gott gemacht hast, also wir haben den Vertrag unterschrieben und dann haben wir die Papiere bekommen und das Auto bekommen. Und wenn wir mit Gott eine feste Vereinbarung treffen, einen Bund eingehen, dann kriegen wir seinen Heiligen Geist. Das hat er versprochen. Und Gottes Wort wird ausrichten, so was er es gesandt hat. Und Gottes Geist wird in dich reinkommen und er wird dich verändern, von innen raus. Und das ist ein Wunder, was da passiert. Das hat Gott vor 2000 Jahren gemacht und das macht er heute noch ganz genauso. Und er wird es auch in Zukunft machen, er wird es auch bei dir machen. Und wenn das geschehen ist, wenn der Heilige Geist Gottes in dich reingekommen ist, dann fängst du an, Gott kennenzulernen. Dann fängst du an, Gott richtig kennenzulernen. Dann machst du Erfahrungen mit Gott. Und dann wirst du erfahren, dass es nicht immer so ist, wie du es dir vielleicht vorstellst. Aber Gott wird immer da sein. Er wird dich an der Hand nehmen und wird mit dir durchs Leben gehen. Und das wünsche ich. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Dass wir diese Erfahrung mit Gott machen und dass unser Verhältnis Gott immer näher wird, egal was in unserem Leben uns widerfährt. Ich bete jetzt noch mit uns. Die Band wird noch ein Lied spielen. Dann ist der Gottesdienst zu Ende. Und wenn der ein oder andere Fragen hat, sprecht irgendjemand an beim Infopoint oder draußen nachher bei den Häppchen oder jemand von der Band oder mich, spielt keine Rolle. Aber lasst es, was ihr von Gott gehört habt in den letzten Wochen im Gottesdienst, lasst es praktisch werden. Lasst es von eurem Wissen vom Kopf, dass es ins Herz runterrutscht. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bist, wie du bist. Und ich bin auch so froh, dass du uns nicht irgendwelche falschen Versprechungen macht, sondern dass du ganz klipp und klar dein Wort gesagt hast, dass deine Wege anders sind als unsere Wege. Und dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Du bist Gott und wir sind die Menschen. Wir verstehen dich nicht 100%, aber wir verstehen so viel, dass wir dich brauchen. Und ich brauche dich, weil ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche dich, weil ich Vergebung für meine Schuld brauche. Und ich brauche dich, dass dein Heiliger Geist in mir wirken kann und mein Leben neu machen kann. Herr Jesus, und ich möchte dir einmal herzlich danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du nicht runtergestiegen bist, was dir leichtes gewesen wäre, sondern dass du den Weg zu Ende gegangen bist, auf dass das möglich war, was jetzt möglich ist, dass wir freien Zugang zu dir, zum Vater haben können. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, der auf diesem Weg ist, auf diese vier Stufen, dass du ihn weiterhin zu dir ziehst, dass du das Interesse wachhältst und dass jeder Einzelne an den Punkt kommt, dass er eine Entscheidung für dich treffen kann, weil du die einzige echte Alternative in diesem Leben bist und über dieses Leben hinaus. Und so segne uns der allmächtige Gott und erhebe sein Angesicht über uns und lass sein Angesicht leuchten über uns und er sei uns gnädig. Amen.